Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier von der CeBIT zu unserer zweiten CeBIT-Sendung, die Nummer 154 unseres Podcasts. Und wir haben den ersten Tag ganz gut überstanden, Wolfgang, ne?
Ja, also 19 Uhr war meine Bettzeit.
Bist du ins Bett gegangen?
Bin ich ins Bett gegangen, ja.
Ich bin erst Mitternacht ins Bett gegangen, sonst ist mir die Nacht so langweilig, aber...
Aber ich möchte auch alle Zuschauer begrüßen, auch die, die wir hier durch unsere Schießscharten sehen. Wir können nach draußen gucken, aber die sehen uns nicht.
Das ist ja gemein.
Ja, das ist eine optische Wunderleistung, die hier vollbracht worden ist.
Naja, das sind physikalische Gesetze und das ist eigentlich ganz normal, da es hier drin dunkler ist als da draußen. Aber ja, wir wollen heute wieder interessante Themen besprechen. Gestern, das Thema ist ja gut angekommen. Ich habe übrigens schon die erste Resonanz auf diesen Stick bekommen, ja, mit dieser Verschlüsselung. Da hat jemand im Forum geschrieben, danke, dass er das gesagt hat. Ich habe einen Bekannten Bescheid gesagt in Hannover, der hat mir schon die Dinger besorgt. So was brauchen wir unbedingt, mehr von diesen Tipps.
Ja, das ist die Stille, das ist die stille Post, die da so stattfindet, ja. Heute haben wir einen Gast, den hatten wir schon mal bei uns im Computerclub. Da haben wir telefoniert. Jetzt sitzen wir hier nebeneinander. Und sein Name ist Professor Slusalek. Und wenn ich den Namen sage, werden einige hellhörig, werden sagen, aha, es geht wieder um 3D, es geht um Rendering, es geht um Video, es geht um schnelleres Video, um Echtzeitrendering. Das sind so eigentlich so die Schlagworte. Ist es jetzt auch auf der CeBIT das, was Sie zeigen?
Das ist genau das, was wir zeigen. Mhm. Hallo nochmal von mir aus auch an die Hörer. Das ist genau das, was wir zeigen. Wir haben eine neue Realtime Raytracing Engine entwickelt. Das ist ja eines der großen Themen, was wir letztendlich ein ganzes Jahrzehnt jetzt schon betreiben. Und da arbeiten wir recht eng mit Intel und mit Nvidia auch zusammen. Wir zeigen jetzt ganz neu Virtual Reality auch zusammen mit Raytracing. Das ist sozusagen eine neue Richtung, die ich bin ja inzwischen nicht mehr nur noch an der Universität des Saarlandes. Ich habe inzwischen sozusagen aufgestiegen. Zusätzlich bin ich wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und da versuchen wir jetzt virtuelle Welten zu bauen, indem wir eben die Grafik auch noch zusammenbringen mit der künstlichen Intelligenz. Das ist ein Projekt, BMBF gefördertes Projekt, also Bundesministerium für Forschung und Technologie, wo es um intelligente, simulierte Realitäten geht.
Was ist denn an einer simulierten Realität intelligent oder was kann man daran intelligent machen? Was ist damit gemeint?
Wir verstehen darunter, also unter Realität versuchen wir, im Gegensatz zu dem, was wir sonst so Virtual Reality nennen, wo man ja versucht, irgendwelche imaginären Welten versucht zu bauen, versuchen wir tatsächlich die Realität da draußen in den Rechner reinzukriegen. Also sehr große Welten, sehr viele Dreiecke, sehr detaillierte, sehr realistische Welten in den Rechner reinzukriegen. Simuliert deshalb, weil wir das kombinieren mit Simulationsalgorithmen. Wir zeigen zum Beispiel die Simulation von Molekülen für den Wirkstoffdesign, also im Bereich Pharmazie, Bioinformatik. Und das Intelligente dann, dass wir im vielleicht Web 2.0 ist ja ein Thema, Semantic Web, also diese Idee, dass das Web auch noch Bedeutung haben muss.
Web ist doch schon 3.0.
Oder 3.0, da streiten sich die Experten über die Nummerierung.
Professor Walzer, ist das Ihr Chef jetzt?
Walzer, wir sind beide Direktoren, ja, beide er ist aber Sprecher noch vom DFKI, also insofern ist er schon auch noch...
Aber er ist doch der Mann von dem Web 3.0, der sagt, das ist das semantische Web, was kommen wird.
Genau, und das semantische Web, da wendet man ja sozusagen die semantischen Technologien auf Webseiten, auf Texte letztendlich an, weil für den Computer natürlich eine Webseite erstmal nur noch eine Abfolge von Buchstaben ist. Der weiß nicht, dass das eine Adresse ist und dass das ein Name ist und das, was weiß ich, ein Beruf oder ähnliches. Und das gleiche Problem haben wir natürlich im 3D auch. Für den Rechner ist eine 3D-Beschreibung erstmal eine große Ansammlung von vielen Dreiecken. Und er weiß nicht, dass diese Menge von Dreiecken hier ein Glas ist und da drüben das der Henkel ist und an dem man den Becher anfasst und ähnliche Dinge. Und das muss man aber wissen, damit zum Beispiel sowas wie Multiagentensysteme, also jetzt Technologien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, in dieser Welt was tun können.
Second Life, gehören die auch dazu, zu diesen Welten außerhalb, die dann dreidimensional dargestellt werden?
Second Life ist natürlich eine 3D-Technologie, die aber auf relativ rudimentärer Basis aussetzt, muss man schon sagen. Einfach was die Grafik angeht, aber auch was künstliche Intelligenz angeht. Da gibt es wenig Algorithmen drin. Man kann ein paar Skripte schreiben. Wenn das passiert, dann tue mal das. Aber da wollen wir genau den nächsten Schritt gehen. Wir wollen also Second Life ähnliche Softwarearchitekturen schreiben, die dann auch im Netz verfügbar sind, die eben deutlich realistischer sind, was die Grafik angeht, aber auch deutlich realistischer, was das Verhalten von Avataren da drin geht.
Da hängt es aber doch letztendlich an der Rechenkapazität, die der User zu Hause hat, dass so realistische Sachen gar nicht in Echtzeit gerechnet werden können.
Das ist ein großes Problem von Second Life. Second Life hat ein Grund, warum die Grafik in Second Life deutlich hinter dem zurücksteht, was heute machbar wäre, ist, dass Second Life natürlich ein möglichst großes Publikum erreichen will. Das heißt, wenn die Grafikmöglichkeiten von Top-End-Grafikkarten ausnutzen würden, würden sie dann vielleicht noch 10% der Bevölkerung erreichen oder noch viel weniger.
Die High-End-Zocker.
Genau, die Gamer sozusagen. Die wollen aber natürlich, und das macht ja auch finanziell sehr viel Sinn, ein großes Publikum. Entsprechend müssen sie die Anforderungen an die Hardware reduzieren, sodass es sozusagen auch auf dem PC meiner Großmutter noch läuft. Und das ist ein anderes Thema, mit dem wir uns im Moment beschäftigen, das sogenannte Server-Based Rendering. Das heißt, ich verlage die Berechnung der Darstellung der 3D-Welt von meinem eigenen PC zu Hause auf irgendeinen Rechner, der irgendwo in the Cloud, wie man inzwischen so schön sagt, also irgendwo im Internet steht.
Hat man da früher mal GRID zugesagt?
Genau, das ist das, was mal GRID hieß, und nachdem GRID irgendwie nicht mehr so ganz den positiven Beigeschmack hatte, den es mal am Anfang hatte, hat man das jetzt sozusagen ein bisschen umgetauscht. Ich bin ein bisschen böse an dieser Stelle. Aber das Cloud Computing beschreibt es eigentlich sehr schön. Man weiß ja nicht so genau, das ist diese große unbekannte Wolke da irgendwo im Internet, stehen dann die Rechner, die das Bild rendern und als Videodatenstrom an meinen Rechner zurückliefern.
Zur Not könnte das ja auch das Handy sein dann.
Das könnte genau, das ist das Schöne. Heute kann jedes Handy auch Video darstellen. Also die Fähigkeiten und die Performance des Rechners sind eigentlich völlig unbedeutend.
Also mein eigener Rechner an meinem Platz ist letztendlich nur noch ein Terminal. Da wird Maus und Tastatur durchgereicht quasi an irgendetwas in einer Cloud, wo ich gar nicht weiß, wie und wo. Dort wird gerechnet. Und wenn die Ergebnisse da sind, werden die als Videostrom dann zurückgeschickt zu einem quasi beliebigen Endgerät, welches Videos darstellen
kann. Das ist in Echtzeit. Also ich bewege im Moment die Maus und während ich die Maus bewege, wird das an den Server geschickt, kommt direkt zurück, die 3D-Welt, die Kameraposition in der 3D-Welt ändert sich und ich kann dann wirklich interaktiv durch diese Welt durchlaufen, obwohl ich nur den Video, das wird in the Cloud berechnet und ich kriege letztendlich nur das Video. Letztendlich das, was ich heute mit YouTube auch habe, nur dass im YouTube die Videos natürlich vorberechnet sind und hier kann ich interaktiv mein eigenes Video gestalten. Also da kann man auch
ein bisschen Verzug wird doch wohl drin sein, oder?
Das hängt letztendlich jetzt nur noch ab sozusagen, was
mit dem Datenfluss,
wie UMTS ist, wie weit ist denn der Rechner weg, wie weit im Sinne von wie lang brauchen Pakete dorthin und wieder zurück. Wenn der Rechner natürlich, wenn der Server irgendwo in Amerika steht, dann wird es ein bisschen ruckelig, sage ich mal. Aber hier innerhalb von Deutschland ist das ohne Probleme sehr gut machbar.
Gibt es da schon irgendwelche Erfahrungen? Ist das schon ausprobiert worden?
Es gibt eine Firmengründung, die in den USA jetzt vor einiger Zeit stattgefunden hat. Die Firma ATI und Otoy haben sich zusammengetan, das mit der traditionellen Grafiktechnologie zu machen, also Standard-Grafikkarten heute. Unser Ansatz ist sehr viel generischer. Wir haben eine generische Rendering-Architektur. Wir können natürlich auch die traditionelle Grafiktechnologie benutzen. Wir haben aber eben unseren Real-Time-Raytracing-Engine. Da haben wir eine ganz neue Variante jetzt, die wir da integriert haben. Das heißt, wir können das wirklich also auch physikalisch korrekt die Bilder generieren, so wie wir das ja auch in der Automobilindustrie, in der Flugzeugindustrie schon in verschiedenen Projekten ausprobiert
haben. Das war ja bisher relativ aufwendig. Sie mussten ja diese Programme, damit sie schnell genug liefen, diese Algorithmen, in Assembler programmieren. Wie sieht es denn heute aus?
Das ist diese neue Raytracing-Architektur, die ich gerade schon kurz erwähnt habe. Das war das große Problem, dass wenn man wirklich Performance haben wollte, dann musste man diese SIMD-Instruktionen, wie sie so schön heißen, also dass ich eine Instruktion im Rechner ausführe und der rechnet nicht nur, addiert nicht nur einen Wert zu einem anderen, sondern addiert immer gleich vier Werte zu einem anderen. Damit ich das ausnutzen konnte, musste ich letztendlich auf Assembly-Ebene runtergehen, also wirklich jede Instruktion per Hand hinschreiben. Das ist sehr aufwendig und wenn ich da mal eine Änderung machen will, dann kann ich eigentlich das ganze Zeug wegschmeißen und neu schreiben. Und das war doch sehr unhandlich und hat auch die Möglichkeiten auf Entwicklungen zu reagieren sehr eingeschränkt. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir sehr pragmatisch die Template-Möglichkeiten, Template-Programmierung in C++ ausgenutzt haben, um auf einer sehr viel höheren Abstraktionsebene unser Programm aus Bausteinen zusammenbauen zu können. Und der Compiler das über, was sich dann in Compiler-Technologie Inlining nennt, sehr große, kompakte Codesegmente daraus generiert, die er ganz hervorragend optimieren kann. Und das Ergebnis davon ist, dass wir jetzt sehr flexibel programmieren können, auch für bestimmte Anwendungen direkt auf die Anforderungen der Anwendung eingehen können. Der Compiler aber besseren Code erzeugt, als wenn wir ihn tatsächlich mit per Hand optimiert hätten.
Irgendwie hat das auch die so eine kleine Firma wie Intel überzeugt, denn die streckt die Finger aus und will in Saarbrücken, in ihrem Heimatort, jetzt mitmischen und macht ein, naja, was machen die da mit Ihnen zusammen?
Ja, das geht zurück auf, wir sind da ja also recht umtriebig in den letzten Jahren gewesen. Wir haben sowohl die zwei einzigen Max-Planck-Institute im Bereich Informatik auf unserem Campus, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und die Universität mit vielen Lehrstuhlen. Und da war Intel so beeindruckt, dass sie jetzt gesagt haben, der CTO Justin Rettner war vor kurzem da. Und das hat ihn so beeindruckt, dass er gesagt hat, hier will ich das neue Forschungszentrum, Intel-Forschungszentrum für Visual Computing
und etablieren. Finanzkrise spielt da keine Rolle.
Wir haben da ein bisschen Schreck gekriegt, also eine Woche bevor wir das, wie es so schön heißt, Memorandum of Understanding mit Intel unterzeichnet haben in Brüssel, kam die Meldung, der Umsatz bei Intel ist um 90% eingebrochen. Da wurden wir dann doch etwas nervös, aber nein, Intel hat sich sehr stark committed, diese Forschungsinvestitionen weiterhin aufrechtzuerhalten. Und da haben wir an der Stelle sicherlich
die größte Problem. Chance, auch da weiter zu kommen.
Lassen Sie mich natürlich nur ganz kurz fragen, wann können wir als Benutzer denn diese Sachen tatsächlich auch benutzen im Internet, dass wir spielen können, dass wir virtuelle Welten besuchen können mit der neuen schnellen Technologie?
Das ist demnächst passiert es. Nvidia stellt Technologie vor. Im Moment gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Nvidia und Intel, wer die beste Hardware für Realtime-Raytracing vorstellt. Es gibt eine Engine, jetzt soll in Kürze angekündigt werden von Nvidia. Viele meiner Leute arbeiten bei Intel, ehemaligen Mitarbeiter arbeiten also, bei Intel.
Es kommt.
Die leisten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und wir arbeiten mit allen an der Stelle zusammen.
Kann mich entsinnen, bei dem letzten Telefonat, was wir machen, da bezeichne ich Sie, Sie sind ja Praktikant bei Nvidia gewesen. Haben Sie ein bisschen widersprochen. Aber es war doch fast so gewesen, ne? Dass Sie mal guckten, wie macht man so Hardware eigentlich so
effizient. Richtig. Ich war am Forschungssemester 6 Monate lang bei Nvidia Research in der Firma drin und konnte tatsächlich in viele Ecke der Firma reingucken, war hochinteressant. Aber das ist das Schöne, als Professor bewahrt man sich trotzdem die Unabhängigkeit und wir arbeiten eben jetzt auch mit Intel zusammen. Man muss natürlich aufpassen, dass man die Sachen sauber getrennt hält.
Ja, ich würde sagen... Vielen Dank, das war interessant und vor allen Dingen würden wir uns freuen, wenn wir demnächst besser datteln können, ne? Oder?
Ja, nicht nur datteln. Ich denke, da wird eine ganze Menge noch auf uns zukommen auf Basis dieser Entwicklung. Man stelle sich vor Radargeräte, die plötzlich Bilder in Echtzeit generieren können und alles Mögliche.
Genau.
Aber es war wahnsinnig interessant, wie immer mit Ihnen. Dankeschön.
Ja, danke. Vielen Dank.
Ein ganz wichtiges Gut in unserem Staat, das sind unsere Kinder. Unsere Kinder sind unsere Zukunft und unser Kapital. Es ist nicht das Kapital, was von den Bankern verhaust worden ist, sondern es ist das, was wir hineinstecken in diese Kinder, die unsere Zukunft aufbauen sollen und die auch im Alter unsere Rente zahlen sollen. Es ist also nicht ganz uneigennützig. Wir müssen aber unsere Kinder vor Gefahren schützen, solange bis sie sich selbst schützen können. Nur dazu müssen die Eltern in der Lage sein. Und wir haben vom Deutschen Kinderschutzbund Alexandra Klauk bei uns im Studio. Wir hatten eine Podiumsdiskussion und Frau Klauk ist Fachberaterin für Medienkompetenzkurse im Landesverband Bayern. Was machen Sie? Wie helfen Sie Eltern, damit sie ihren Kindern den Umgang mit dem Internet erklären können?
Wir bieten Kurse an, die heißen Wege durch den Mediendschungel, Kinder und Jugendliche sicher in der Medienwelt begleiten. Das sind Kurse, die sich über 4 Termine erstrecken, wo wir Eltern zum einen Informationen über die Medien geben. Das heißt, wir weisen auf die Gefahren hin, aber auch darauf, wie man die Medien positiv nutzen kann mit Kindern und Jugendlichen. Und im zweiten Schritt gucken wir mit den Eltern gemeinsam, wie man Medienerziehung im Alltag realisieren kann.
Heißt das Medienentzug oder Medienkontrolle oder Medienkompetenz an die Kinder heranzubringen?
Es heißt natürlich, Medienkompetenz an die Kinder heranzubringen, das ist ganz klar. Medienentzug ist heute in der heutigen Gesellschaft einfach nicht mehr möglich. Medien werden gebraucht, müssen genutzt werden, da kommt, glaube ich, kaum jemand noch drum rum. Deswegen ist es erforderlich, dass Kinder Medienkompetenz erwerben, dass sie wissen, wie sie mit den Medien umzugehen haben.
Wie positionieren Sie sich denn zu den Schulen dann eben? Mangelt es da in den Schulen, diese Medienkompetenz zu erzeugen? Denn Kinder sind ja auch die Sechsjährigen, die in die erste Klasse gehen. Und es sind ja Kinder, bis sie 15 sind. Machen die Schulen da zu wenig oder ist das zu unterschiedlich, was die machen?
Also ich kenne jetzt natürlich nicht alle Schulen einzelnen. Von denen, wo ich es weiß, würde ich sagen, dass da einfach noch zu wenig passiert. Schulen sind natürlich gefordert, erstmal ihre Fächer, so wie sie im Lehrplan stehen, zu realisieren. Und da bleibt meistens relativ wenig Zeit für solche Themen. Ich denke, in den Schulen müsste noch mehr passieren, was das Thema Medienkompetenz fördern angeht.
Wie kann man das denn erreichen? Haben wir in den Schulen denn diese Medienkompetenz nicht, die Sie fordern?
Also es gibt natürlich Projekte, die schon ins Leben gerufen wurden, wie Schulen ans Netz. Nur müssen da natürlich auch die Lehrer mitmachen. Die Technik muss da sein. Ich denke, das ist auch ein großes Problem. Es wurde zwar eine Technikausstattung gegeben, ich weiß aber von einigen Schulen, dass die in der Regel auch noch nicht ausreichend ist, dass man sich überhaupt mit Medien innerhalb der Schulen auseinandersetzen kann.
Und Teil ist es ja so, dass die Schüler sich kaputt lachen über die Medien, die in der Schule installiert sind.
Und nicht nur das, sondern auch über die Kompetenz der Lehrer.
Auch über die Lehrer. Und es ist zum Teil ja auch so, dass es da Gruppen gibt von Schülern, die wünschen sich Linux-Kurse zu machen und das wird von der Schulleitung abgelehnt. Das ist eigentlich unverständlich, was da passiert. Die werden gezwungen, auf Microsoft-Produkte zu gehen.
Nein, die werden dressiert.
Dressiert dahin. Und da müsste man auch mal reinschlagen in so etwas, etwas zerschlagen.
Ja, ist gut. Das hat zwar konkret mit dem Thema jetzt nichts zu tun,
doch.
Mit Kinderschutz, aber
natürlich.
Das Problem ist wirklich da, dass man also von früh auf, und das hat Microsoft gut erkannt und gibt sehr hohe Rabatte an die Länder und an die Schulen, dass man die verbetriebssystemt mit Windows, dass man die Open Office wäre schön. Wie heißt dieses winzig weiche Produkt?
Das Wort. In Englisch heißt es Word.
Das heißt Office, ja. Dass man sie von vornherein an Office heranführt. Und dann ist es natürlich so, wenn ich ein vergleichbares Programm habe, was hier einen Button anders hat und dort eine Bezeichnung anders hat, dann trifft das wieder zu. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht und dann bleibt man beim Alten. Und wenn es geklaut ist. Auch so ein Problem. Wie bringt man denn den Kindern bei, dass man Musik oder andere Inhalte, Videos oder was auch immer, nicht einfach tauschen darf? Kann man das denn schon verständlich machen, dass man sagt, du, wenn du das tauschst, das ist verboten? Verstehen die, warum so etwas verboten ist?
Da muss man natürlich erklären, das ist ganz klar. Wenn man einfach nur als Elternteil sagt, es ist verboten und du darfst das nicht, bringt das nicht viel, weil da macht man es doch beim Freund, wo gerade man dann zu Hause alleine ist und die Eltern die Kontrolle nicht haben. Man muss einfach auch sagen, dass es Konsequenzen hat, wenn man das macht, dass da auch wirklich reale Konsequenzen auf einen zukommen können. Es gibt Fälle oder mittlerweile auch viele Fälle, wo dem nachgegangen wird und das wirklich dann auch strafrechtliche Verfolgung angegangen wird, beziehungsweise dann auch eine Rechnung ins Haus flattert, die nicht so ohne ist, wo es dann wirklich in die Tausende reingeht. Und das muss man Kindern ganz klar sagen oder Jugendlichen auch ganz klar sagen.
Verstehen die das denn?
Es ist schwierig, weil ich glaube, Jugendliche das nicht immer unbedingt einsehen wollen, wenn etwas kostenlos vorhanden ist, warum man es sich da nicht nehmen darf. Da muss man wirklich als Elternteil sehr gezielt drauf eingehen, dass es wirklich einfach teuer werden kann am Ende.
Und der ich habe die Erfahrung gemacht, dass man bei den Jugendlichen oft der Meinung ist, ja, mich kriegen die nicht.
Nichtbewusstsein darüber, dass das dem nachgegangen werden kann. Aber Eltern können, denke ich, da auch jetzt mittlerweile sehr gut auf Fälle zurückgreifen, die einfach vorgekommen sind, wo diesem nachgegangen wird und dass es halt auch den kleinen Nutzer im Prinzip treffen kann, dass man dann auch wirklich verfolgt wird deswegen.
Wir sind ja in der Situation, dass es vielleicht ein bisschen besser wird, weil natürlich auch die Mütter oder die Eltern jünger werden und schon frühzeitiger im Internet gesurft sind. Es gab eine Zeit, die ich noch gut kenne, wo das Internet 94 so langsam begann und 98, 99, 2000 erst, wo die Eltern dann eben so waren, dass sie noch nie was vom Internet gesehen haben. Und das war schwer für die, das zu begreifen. Was machen denn die Kinder da? Oder zum anderen ist es ja so, dass es gut ist. Oh, der sitzt schon am Computer, der macht da alles. Der sitzt bis nachts hinein im Computer. Der kann alles, weil sie gar nicht entscheiden konnten, was er da macht. Und das konnte gut sein. Das konnte genauso gut das Gegenteil sein. Jetzt sind die Eltern schon 10 Jahre jünger. Und jetzt haben die das auch schon mitgemacht. Jetzt ist es vielleicht auch ein besserer Austausch möglich zwischen Mutter und zwischen Tochter und Junge. Spürt man das, dass die Erfahrung der Eltern größer geworden ist in den letzten Jahren?
Teilweise. Also das hängt immer von den Eltern auch ab, welche Eltern man vor sich sitzen hat. Es gibt natürlich Eltern, die sich mit dem Thema einfach schon jetzt auch in ihrer Jugend auseinandergesetzt haben. Da ist es dann schon so, wie sie sagen. Aber es gibt auch immer noch sehr viele Eltern, die sich mit diesem Thema nicht auseinandergesetzt haben oder sehr wenig auseinandergesetzt haben und die da auch noch sehr unbedarft an das Thema herangehen.
Frau Klauk, welche Fragen werden denn an Sie herangetragen von Eltern? Was ist denn so das Häufigste, wenn die Eltern kommen und sagen, hör mal, ich habe das Problem, darf mein Kind das, wie bringe ich dem das bei, dass es das nicht soll? Was kommt da so in der Hauptsache?
Ganz oft kommt natürlich erstmal, welche Regeln man anwenden kann konkret. Sei es zum Beispiel die zeitliche Beschränkung, für welches Alter ist die zeitliche Beschränkung da. Ansonsten ist es für Eltern aber auch ganz besonders wichtig, gerade in unseren Kursen, sich mit anderen Eltern auch auszutauschen und zu gucken, wie machen die Eltern das denn.
Also so eine Art Erfahrungskreis, genau. Dass man dann spricht, wie kommst du am besten mit deinen Eltern zurecht und die anderen übernehmen das. Was spielen soziale Netzwerke schon für eine Rolle bei diesen, die gerade vielleicht anfangen können zu lesen?
Also die jetzt gerade anfangen zu lesen, sind die sozialen Netzwerke noch nicht so relevant, weil da einfach da noch nicht das Interesse da ist, beziehungsweise die Kinder das in der Regel auch nicht kennen.
Wann geht's los, ab welchem Alter?
Soziale Netzwerke würde ich sagen, also normalerweise haben die ja immer die Altersgrenze 14 Jahre. Ich weiß aber, dass es auch jüngere Kinder schon nutzen, so ab 12, unter Umständen auch 11, 10 Jahre schon, dass es da eingestiegen wird.
Was kann da passieren in diesen zum Beispiel Schüler-VZ oder so? Was kann da passieren in diesen sozialen Netzwerken? Oder?
Also zum einen kann natürlich passieren, dass man in Kontakt mit anderen Menschen tritt, die jetzt vielleicht nicht die besten Absichten mit den Kindern haben, die vielleicht auch versuchen, Informationen über die Kinder und Jugendlichen herauszubekommen. Was auch häufig passiert, ist einmal das Cybermobbing, dass gezielt halt Jugendliche angeschrieben werden, dass über sie gelästert wird oder dass man ein Fake-Profil erstellt von demjenigen. Und was noch ein Problem ist in den sozialen Netzwerken, ist, dass ja mit den eigenen Daten sehr freizügig umgegangen wird, was die Informationen angeht, aber was auch Fotos angeht.
Was ist denn mit Mobbing? Das ist, kann ja was ganz Schlimmes sein. Es gibt da ja auch viel Geheule bei den Kindern, wenn sie plötzlich da gemobbt werden, dass sie so irgendwo so Außenstehende sein sollen. Kann man denn da was tun? Kann man denn da verlangen, dass das rausgenommen wird?
Also geht das? Es besteht bei den meisten sozialen Netzwerken besteht die Möglichkeit, dass man sich an den Inhaber wendet, an den Betreiber wendet und sagt, ich werde gemobbt oder man hat ein Profil von mir erstellt, was ich aber gar nicht gemacht habe. Ich möchte, dass das rausgenommen wird und der Betreiber geht der Sache dann nach und wenn er sagt, dass das korrekt ist, dann wird das rausgenommen, beziehungsweise derjenige, der mobbt, könnte dann auch aus diesem sozialen Netzwerk rausgenommen werden.
Ja, Wolfgang, ich glaube, wir sollten da ein bisschen länger drüber nachdenken, auch von unserer Seite her.
Ja, ich habe ja auf der Bühne den Vorschlag gemacht und habe zu einem Bund mit dem Kinderschutzbund aufgerufen. Und spontan hat sich Peter Stelzel-Morawitz gemeldet und hat gesagt, wir machen von der PCGO aus mit. Es soll dauerhaft ein Link, auf Papier gedruckt natürlich, auf ihre Seiten erfolgen. Für uns, für den Computerclub, ist es selbstverständlich, dass wir auch mitmachen, dass wir einen Link zu ihren Seiten schalten. Und G-Data hat sich auf der Bühne ebenfalls dazu erklärt, dass sie auch mitmachen. Und wir sollten versuchen, diese Idee zu verbreiten. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir in vielen Bereichen im Internet darauf hingewiesen werden, wo dann irgendwie steht, vielleicht müssen wir uns ein Logo und Button ausdenken, Kinder- oder Eltern- und Kinderinformation zur Sicherheit im Internet. Irgendetwas in dieser Art. Und wenn wir das auf möglichst vielen Seiten haben und die verweisen alle auf einen Fahrplan, der auf ihren Seiten ist, dann sind wir einen Schritt weiter. Wenn die Eltern also nicht lange suchen müssen und vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, dass der Kinderschutzbund da irgendwo Hilfe leistet und dass es Kurse gibt und so weiter, dann ist es schwierig. Wenn sie aber überall darauf hingewiesen werden und sie machen Klick und da steht dann, wir haben diese Erfahrung, da gibt es vielleicht dann ein Forum mit Austausch von Eltern oder so etwas. Das war der Vorschlag. Und ich hatte Ihnen auf der Bühne gesagt, Sie haben drei Wünsche frei, den dritten wussten Sie gar nicht. Und hinterher haben Sie zu mir gesagt, jetzt haben Sie mir den dritten erfüllt, den ich selbst gar nicht wusste. Was halten Sie davon? Glauben Sie, dass wir das gebacken kriegen, dass Sie von Ihrer Seite aus die Struktur bereitstellen, einen solchen Fahrplan ins Internet zu stellen und ein solches Forum für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen?
Also ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir das hinbekommen. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass man jetzt die Anfänge mit diesen 3-4 Partnern schon mal hat, auf jeden Fall. Wir möchten sowieso im Rahmen unseres Projektes eine Internetseite gestalten, wo Eltern draufgehen und sich informieren können, wo wir eventuell auch ein Forum bereitstellen. Das ist noch in den Anfängen. Wir haben es jetzt noch nicht gestartet, aber es soll dieses Jahr auf jeden Fall starten. Wir haben jetzt schon eine kleine Information auf unserer Internetseite, wo wir auch eine Anbieterliste führen, wo diese Kurse stattfinden, wo sich Eltern dann direkt informieren können. Und ich hoffe, dass das klappt und dass dadurch unsere Kurse gut publik werden.
Ich werde jeden beißen, der zugesagt hat und hinterher nicht mitmachen will.
Ich habe da gar keine Probleme damit, denn er hat gesagt, ob wir das denn gebacken kriegen. Einen Back haben wir schon.
Ah ja, sitzt richtig. Hier, ne? Der Wolfgang Back.
Ja.
Also, von unserer Seite kriegen wir es gebacken, das ist klar. Sie machen auch, wir bleiben im Kontakt. Schönen Dank für die Informationen hier und lassen Sie uns gemeinsam an der Zukunft unserer Kinder arbeiten. Dankeschön.
Gerne und ich danke Ihnen auch.
Und was hatten wir so schön damals? Wir hatten kein Internet, wir wurden nicht verleitet, wir haben zwar an den Strommasten herumgefummelt und Kupfer geklaut, wir waren auch nicht ganz so brav
jetzt kommt raus.
Und ich habe Telefon abgehört, so um den Mast hochgekrabbelt und da oben zwei Krokodilklemmen, Kopfhörer auf, hat nur keiner telefoniert, das war nicht schön. Ja, dann würde ich sagen, Daumen, oder?
Ja, das war der zweite Messetag.
Das war der zweite Messetag.
Ich habe ein sehr gutes Gefühl mit dem, was wir heute alles gemacht haben und ich fühle mich relativ wohl hier. Bei G-Data sowieso, bemuttert und sonst was. Unsere Gäste sind in Ordnung. Du bist in Ordnung, weitgehend.
Alkoholspiegel ist gering.
Ja, und dann können wir einfach heute freudig unsere Sendung beenden.
Ja, backen wir es an.
Viele Grüße nach Hause und EBIP.
EBIP. Backen wir es an.
Das war Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arndt. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den beiden Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist ist einer der größten Anbieter für Virenschutzprogramme und stellt in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vor. Das Computer Club-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data Arena zum Thema Datenschutz, Online-Abzocke und Kinder im Netz. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt, wie etwa Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer von Bitkom, oder Dr. Alexander Dix, Datenschutzbeauftragter des Landes Berlin. Also nicht verpassen, Halle 11, Stand D35.